habe zum Anfang eine Frage an euch. Und zwar, wer hat den Römerbrief geschrieben? Paulus ist vollkommen richtig. Denn wenn wir Römer 1, die ersten 7 Verse so lesen, dann bekommen wir berichtet, dass Paulus diesen Brief schreibt. Er formuliert Grüße. Das ist eine vollkommen richtige Antwort und gleichzeitig ist sie doch nicht ganz richtig. Denn wenn wir den Römerbrief lesen bis zum Ende, dann lesen wir in Kapitel 16 im Vers 22, ganz überraschend: Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Wer wusste das? Schon wieder... Heute Abend wieder was dazugelernt. An diesem Vers möchte ich klar machen, was es bedeutet, eine christliche Identität zu haben. Tertius, so erfahren wir, ist der Schreiber des Römerbriefes. Paulus hat diesen Brief konzipiert und er hat ihn diktiert, aber Tertius hat ihn geschrieben. Tertius, man könnte sagen, das war sein Mitarbeiter, das war sein Schreiber, der sich hier es nicht nehmen lässt, nochmal einen persönlichen Gruß nach Rom zu schicken. Im Deutschen sind es 13 Worte, im Griechischen sogar nur 10. Aber in diesen 10 Worten steckt alles drin, was ihm wichtig war. Ich grüße euch in dem Herrn. Wenn wir im Urlaub sind, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere von euch in Skiurlaub fährt oder sonst im Urlaub war, dann schreibt man schon mal eine Karte und dann grüßt man auch. Liebe Grüße von Ischgl oder von der Insel XY, wie auch immer. Aber Tertius grüßt in dem Herrn. Und mehr hat er nicht zu sagen, aber mit diesen 3 Worten macht er klar, worauf es im Leben und im Sterben und in der Gemeinschaft ankommt. Das sind seine Prioritäten. Nicht, dass wir eben nur im Berufsleben stehen, erfolgreich sind, Arbeit haben, Einkommen. Nicht, dass wir in Form fit und gesund sind und durchs Leben joggen oder im Wohlstand leben mit Haus und mit tollem Auto. Nicht nur, dass wir glücklich sind in einer glücklichen Ehe und in einer intakten Familie. Entscheidend ist, nach dem Maßstab von Tertius, dass wir in dem Herrn sind. Aber was heißt es eigentlich, in dem Herrn zu sein? Karl Barth hat es einmal so formuliert. In dem Herrn, das ist wie ein großes Haus, in dem man leben darf, beschützt von ihm, umgeben von den Schwestern und Brüdern, umgeben vom Geist Christi, regiert von dort. In Christus sein, das heißt, im Haus des Glaubens an den einen Herrn leben. Ich grüße euch in dem Herrn. Das heißt, ich grüße euch als einer aus dem Haus des Glaubens. Und ich grüße euch, die ihr auch Mitbewohner dieses Hauses seid. Aber was hat das für Konsequenzen, wenn man Mitbewohner dieses Hauses ist? Tertius ist ja ein absoluter No-Name. Wir wissen eigentlich nichts über ihn, außer dass er diesen Brief geschrieben hat. Und auch sein Name ist eigentlich gar kein Name. Tertius bedeutet nämlich übersetzt der Dritte. Und es war ein typischer Sklavenname in der Antike. Keine Ahnung, wer ihn diesem Namen gegeben hat, der Sklavenherr seiner Eltern oder sein eigener Sklavenherr. Aber ich finde, aus diesem Namen der Dritte spricht ja eigentlich schon die pure Menschenverachtung. Du bist noch nicht mal die Nummer 1 oder die Nummer 2, sondern du bist nur der Dritte. Und vielleicht kennt ihr das früher aus den James-Bond-Filmen, da hieß es auch immer, Nummer 1, erledigen Sie Mr. Bond. Nummer 2, tun Sie, was die Organisation von Ihnen verlangt. Nummer 3, Sie werden nicht mehr gebraucht. Abgeschossen, weggeworfen. Und so war das auch damals. Nummer 1, fegt den Hof. Nummer 2, bring die Schafe auf die Weide. Nummer 3, tu die Pferde an den Wagen und komm hier hin. Tertius der Dritte, das war so eine Art Geschirrspüler, Staubsauger und Schreibmaschine auf zwei Beinen. Aus damaliger Sicht kein Mensch, sondern ein Werkzeug, ein Instrument, ein Gerät, austauschbar und auch bei Nichtgefallen wegwerfbar. Aber in diesem Brief schreibt diese Nummer von Mensch, schreibt ich. Ganz am Anfang, auch im griechischen Text, da steht Ego, also ich. Kein Egoist, sondern ein Mensch, der gelernt hat, zu sich selber ich zu sagen. Nicht der Sklave, nicht das Objekt, nicht die Maschine, Tertius schreibt und grüßt, sondern eine Persönlichkeit. Der Römerbrief, der hat 432 Paulus-Verse und der hat aber nur einen Tertius-Vers. Aber in diesem einen Vers steckt im Grunde alles drin, was Paulus in den anderen 432 Versen entfaltet, quasi ein Mini-Evangelium. Und hier verschwindet keine Schreibmaschine, kein Schreibsklave hinter diesem Brief und seinem berühmten Autor, sondern hier sagt einer ich zu sich selbst. Der erzählt etwas, wie er zu einer Person, zu einer Persönlichkeit geworden ist, in und durch diesen Herrn. Dieses Ich erzählt etwas von der Selbstachtung und von der Würde eines Menschen. Und wer in dem Herrn ist, der muss auch keine Minderwertigkeitskomplexe mehr haben. Wer in dem Herrn ist, der muss sich nicht mehr schämen für das, was er einmal war oder für das, was er ist. Wer in dem Herrn ist, der muss sich nicht mehr schämen für seinen Beruf oder für seine gesellschaftliche Stellung. Der kann sich einen aufrechten Gang leisten, auch wenn er Sklave ist, wenn er arbeitslos ist, wenn er geschieden ist, wenn er hier und dort an verschiedenen Stellen seines Lebens gescheitert ist. Und wer in diesem Herrn ist, der lernt auch ich zu sagen, ich zu seinem Aussehen, zu seinen Begabungen, auch zu seinen Fehlern und zu seiner Schuld, auch zu seiner Verantwortung und zu seinen eigenen Bedürfnissen. Und er kann mit einer selbstbewussten Bescheidenheit zu sich ich sagen. Wenn Gott mich gerufen hat, wie wir es in Jesaja 43, Vers 1 lesen, dann hat mein Name doch bei Gott einen Klang. Dann bin ich nicht für ihn irgendeine Nummer auf dieser Welt. Und dann kann mein Name auch noch so nichtssagend sein, so unbedeutend oder so gewöhnlich. Aber dann bin ich bei Gott anerkannt. Aber was bedeutet es für uns Menschen? Was bedeutet es für unsere Identität? Bedeutet es, dass wir abhängig sind von dem, was andere Menschen uns zugestehen? Der Schnittpunkt, von dem Christine eben geschrieben hat. Was bedeutet es für uns Menschen, die wir vielleicht vom Elternhaus schon nicht so einmalweise das Selbstbewusstsein mitbekommen haben? Für uns, die wir uns manchmal schämen, wo wir darunter leiden an unseren Grenzen und dass wir eben Dinge nicht hinbekommen. Wo wir uns schämen für die Dinge, wo wir im Leben scheitern, wo wir nicht angesehen sind, wo wir uns anklagen, selber oder auch andere. Und ich finde, wenn man in unsere Gesellschaft hineinguckt, dann begegnen uns doch auf Schritt und Tritt Menschen, die das Erleben des Desinteresse entgegenschlägt. Aber wenn Tertius, wenn diese Nummer von Mensch, wenn dieser Schreibsklave befreit worden ist, ich zu sagen, dann gilt es doch auch für uns, für dich und für mich. Und dann besteht diese Möglichkeit doch auch für jeden, der heute Abend nicht hier ist. Und für mich spielt es auch eine Rolle in diesen ganzen ethischen Diskussionen, die wir diskutieren. Wenn wir über das Ende des Lebens diskutieren, was ist der Mensch wert? Was ist noch menschenwürdiges Leben? Oder auch, wenn wir alle paar Jahre wieder darüber diskutieren, ob man Menschen klonen darf. Ob man sich Menschen auf Rezept bestellen kann mit bestimmten Eigenschaften. Und das müssen wir jetzt auch gar nicht diskutieren und will ich auch gar nicht. Aber wir werfen mal einen Blick in die Zukunft. Stellt euch mal vor, wir sind 50 Jahre weiter und die ersten geklonten Menschen sitzen hier bei uns im Gottesdienst. Und es werden Menschen sein, die eine wandelnde Identitätskrise sind, weil sie auf der Neugier von Wissenschaftlern entstanden sind und nicht auf der Liebe und dem Wunsch von zwei Menschen. Und auch dann wird dieses Evangelium von Tertius für diese Menschen gelten. Denn wer in dem Herrn ist, der ist wer. Ganz egal, wie er zustande gekommen ist. Ganz egal, wer er war und wer er ist. Und deshalb verkündigen wir das Evangelium, die frohe Botschaft. Deswegen bezeugen wir Jesus Christus, der an diesem Kreuz gehangen hat. Und wir tun das nicht, weil wir irgendwie oberfromm oder super bibeltreu sind. Damit kann ich eh nichts anfangen. Sondern wir tun das, weil es hier im Letzten um die Würde von Menschen geht. Weil es darum geht, dass ihnen bei Jesus garantiert wird, dass sie eine Würde haben. Und zwar heute, morgen und in Ewigkeit. Der Herr, der mich bei meinem Namen ruft, der meinen Namen kennt und dem mein Leben etwas bedeutet. Und das Zweite, was in dem Herrn geschieht, das wird was. Ich weiß ja nicht, wie ihr euch das vorstellt, wie das damals war, als Tertius diesen Brief geschrieben hat. Ich glaube nicht, dass Paulus zu ihm gekommen ist und dann gesagt hat, du, lieber Tertius, wir schreiben jetzt den Römerbrief, den wichtigsten Brief des Neuen Testamentes, in dem Buch, was einmal am meisten auf dieser ganzen Welt verkauft werden wird. Und ich glaube auch nicht, dass Tertius dann aufgestanden hat und gesagt hat, oh, du großer Paulus, lass uns jetzt dieses große geschichtliche Werk, wo so viel Heil dran begonnen hat, lass uns jetzt diesen Brief endlich schreiben. Ich glaube, so war das nicht. Und man kann ja mal fragen, was ist eigentlich der Römerbrief? Der Römerbrief war eigentlich nicht mehr wie ein Gelegenheitsbrief. Der Evangelist Lukas, der auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, hat es noch nicht mal für nötig gehalten, auch nur einen einzigen Vers aus dem Römerbrief wiederzugeben. Und auch der Anlass war eigentlich ganz schlicht. Paulus will nach Rom, er kennt dort nicht viele und viele kennen ihn auch nicht. Und jetzt stellt er sich den Römern vor, um gesponsert zu werden, um dann nach Spanien seine Missionsreise weiterzuführen. Es geht ums Geld. Ist keine Schande, man darf auch unter Christen über Geld reden, machen wir heute Abend später ja auch noch. Ein ganz banaler Grund. Und neben der Vorstellung tut Paulus seine theologischen Gedanken über einen längeren Vorspann von 14 Kapiteln darstellen. Im Grunde kann man sagen, das ist der Römerbrief. Ganz unspektakulär. Und ich weiß auch nicht, wann der Tertius diesen Brief geschrieben hat. Wahrscheinlich hat er tagsüber richtig hart gearbeitet, war abends fertig, wollte eigentlich nur noch die Füße hochlegen. Und dann stand der Paulus auf der Matte und hat gesagt, du, wir müssen da noch einen Brief schreiben. Und ich habe zwischendurch so gedacht, als der Paulus diesen Brief diktiert, wie oft wird der Tertius gedacht haben, wie lange soll das eigentlich noch gehen? Wie viele Kapitel will der eigentlich noch schreiben? Und was soll das Ganze überhaupt? So unspektakulär war das Schreiben des Römerbriefes. Genauso unspektakulär wie eine Kinderstunde, wie ein Hauskreisabend oder wie ein Gottesdienst in der Stadtmission. Und der Job von Tertius, der war ganz eintönig. Der musste einfach nur schreiben, schreiben und schreiben und es hörte nicht mehr auf. Aber dieser schlichte Dienst vom Tertius führte dazu, dass der große Kirchenvater Augustinus sich bekehrte und zum größten Lehrer und Theologen der alten Kirche wurde. Das führte dazu, dass Martin Luther im Spätmittelalter wieder das Evangelium nicht als eine Drohbotschaft empfand, sondern als eine frohe Botschaft und die Reformation auf den Weg brachte. Es führte dazu, dass Karl Barth inmitten einer liberalisierten Kirche und Theologie wieder die Wirklichkeit Gottes entdeckte und mit seiner Wort-Gottes-Theologie etwas ganz Neues entstehen ließ. Gott hat mit diesen ehrenamtlichen Schreibstunden von Tertius, die er vielleicht stöhnend und seufzend in seinem Feierabend erledigt hat, Geschichte geschrieben. Seine Geschichte. Und von dem hat Tertius alles nichts mehr mitbekommen. Genauso wenig, wie wir etwas davon wissen, was aus unserem Dienst hier in der Gemeinde oder mit unserem Dienst im Reich Gottes, wenn wir mit Leuten am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis über den Glauben reden. Wir haben doch alle miteinander keine Ahnung, was er aus unserer Arbeit macht und machen kann, wenn sie in dem Herrn geschieht. Und da, wo wir für Überlastung ächzen und stöhnen, da, wo wir unsere eigene Mangelhaftigkeit sehen, da, wo wir überlegen, ob das mit unserem Tun überhaupt noch einen Sinn hat, da baut Gott mit uns seine Kirche. Was in dem Herrn geschieht, das wird was. Diese Arbeit ist nicht vergeblich. So wie das ehrenamtliche Schreiben von Paulus und Tertius nicht umsonst war. Auch wenn es vielleicht heute bei dem, was wir tun, noch so mickrig und noch so dürftig aussieht und sich vielleicht auch manchmal zäh anlässt. Oder wenn wir manchmal vielleicht auch die Freude und die Lust daran verlieren. Jetzt kann man ja fragen, ja, wird es denn überhaupt immer was, wenn es in dem Herrn geschieht? Ich glaube, ganz oft sehen wir das eben nicht. Und manchmal kriegen wir es genauso wie der Tertius auch gar nicht mit, was da eigentlich passiert. Ich habe diese Woche jemanden besucht und diese Person sagte zu mir, ich bin vor vielen Jahren in die Stadtmission gekommen und am ersten Abend, der Gottesdienst war zu Ende, sie hat überhaupt nichts über den Gottesdienst selber gesagt, sie hat nur gesagt, dann sind alle aufgestanden, sind teilweise rausgegangen oder haben sich unterhalten und ich saß ganz alleine da. Und ich bin auch kurz sitzen geblieben und ich wollte gerade gehen, dann spricht mich jemand an und sagt, sag mal, wer bist du eigentlich? Und dann sagt diese Person, wenn diese eine Person mich nicht angesprochen hätte, ich wäre nie wiedergekommen. Aber dadurch, dass sie mich angesprochen hat, habe ich eine Heimat in dieser Gemeinde gefunden. Ich weiß gar nicht, ob die Person das weiß. Wahrscheinlich nicht. Aber Gott hat was daraus gemacht, dass es in diesem Menschen etwas ausgelöst hat und bewirkt hat. Und dass er etwas tun kann. Durch dich und durch mich. Darauf will ich vertrauen. Amen.